Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Erzählen gegen die Krise, so der Titel unseres Kölner Kongresses in diesem Jahr. Die Potsdamer Bildwissenschaftlerin Birgit Schneider hat sich dabei die Frage gestellt, wie wir vom Klimawandel erzählen können, ohne zu verstummen.
Die Folgen der Erderwärmung rücken uns immer mehr auf den Leib. Mit jeder Flut- oder Hitzewelle, aber auch mit jedem neuen Rekordwert in den Nachrichten, kann die Stimmung in eine Abwärtsspirale kippen, an deren Ende viele verstummen, weil in diesen Entwicklungen eine destabilisierte Welt aufscheint, die uns Angst macht. Das Verstummen scheint zunächst widersprüchlich, denn seit ein paar Jahren gibt es wenige Themen, über die so viel geredet wird wie über den Klimawandel. Die globale Erwärmung ist ein Gemeinplatz geworden. In Deutschland hat die Bewegung Fridays for Future seit 2018 bewirkt und die letzte Generation seit Ende 2021, dass das Thema fast jeder und jedem nahezu täglich gegenwärtig ist. Doch selbst wenn darüber so viel gesprochen und geschrieben wird, gibt es eine Schwelle, über die all diese Wörter nicht gelangen. Es ist, als müssten wir mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit leben. Ein Drama ohne Happy End. Schnell in den Modus der Hoffnung wechseln. Jeder kann doch etwas tun. Die Techniken sind doch da. Doch der Zweifel bleibt, denn es sind keine Lösungen in Sicht, die mit dem Tempo der Erwärmung Schritt halten könnten. Jedes Jahr erreichen die Emissionen einen neuen Rekord und auch die Temperaturen. Folgeprobleme technischer Lösungen sprengen ebenfalls den Rahmen. Und schließlich ist das Phänomen auch noch global. Weiterhin gilt, schnell das Thema wechseln, um der Resignation keinen Raum zu geben. Oder wir landen in verkeilten Streitgesprächen. Zu düster und hoffnungslos sind diese Vorstellungen. Wenn ich heute zum Thema der Erzählungen spreche, muss ich zunächst meinen Begriff von Erzählung erläutern. Ich nutze einen weiten Begriff. Ich bin Bildwissenschaftlerin. Ich nutze einen weiten Begriff, der Erzählungen in ganz verschiedenen Formaten einschließt und nicht alleine mündliche oder schriftlich gefasste Erzählungen meint. Erzählungen existieren auf der Ebene von einzelnen Wörtern. Im Fall von den Begriffen Klimawandel im Gegensatz zu Klimakrise oder Klimakatastrophe finden wir zum Beispiel ganz unterschiedliche Erzählungen. Im einen Fall setzt die Metapher des Wandels eine vielleicht auch natürliche oder neutrale Erzählung in Gang, die im Deutschen sogar etwas Positives bedeuten kann, ein Prozess, bei dem eine Veränderung eintritt. Der Begriff Klimakrise ersetzt die neutrale Vorstellung durch eine Erzählung des Klimawandels als negative Auswirkung auf alle Bereiche des Lebens auf diesem Planeten. Erzählungen finde ich aber auch in Bildern, in den wissenschaftlichen Kurven vom Klimawandel und natürlich in Büchern, sowie in der Kunst oder auch in der Werbung. All diese Formate erzählen den Klimawandel als einen Prozess zwischen einem Anfang und einem Schluss. Erzählungen sind eine allgemeine kognitive Struktur, in der Menschen auch jenseits der Sprache denken, die in ganz verschiedenen Formaten realisiert sein kann und jeweils einen anderen Sinn ergibt, die also zwischen dem Symbolischen und Rationalen auch changiert. Dieser weit gefasste Begriff von Erzählung erlaubt mir auch, die Vorstellungskraft mit einzubeziehen, also das, was wir überhaupt in der Lage sind, was wir fähig sind, zu denken und uns vorzustellen. Und wenn ich im Folgenden wir sage, wie ich es bereits getan habe, möchte ich sagen, dass ich damit Menschen in Deutschland, die jetzt hier zuhören, oder auch Menschen in gemäßigten Breiten meine. Die Klimakrise ist auch eine Krise der Kultur und deshalb eine der Imagination. Das schreibt der indische Autor Amitav Ghosh. Der Schriftsteller meint, dass eine Auseinandersetzung mit dem Klimawandel voraussetzt, in Bildern denken zu können. Andersherum kann es ein Denken in Bildern nur geben, indem die Imagination die Krise überwindet. Wenn wir aber über die Krise der Imagination hinwegkommen wollen und in Zeiten der globalen Erwärmung positive Erzählungen anschaubar machen wollen, dann müssen wir zunächst die problematischen Fundamente unserer bisherigen Zukunftserzählungen ganz genau betrachten. Denn wenn man die Deutungshoheit der alten Fundamente nicht in Frage stellt und ihre Gewissheiten nicht aufweicht oder durchbricht, können die Imaginationen und das Denken nicht abseits bekannter und gefestigter Geländer verlaufen. Ein Denken ohne Geländer, wie Hannah Arendt es formulierte, ein Denken, das alternative Akteure und neue Bezugssysteme einbezieht, ist so unmöglich. Die Imagination bleibt eingeengt zwischen festen Schranken. Die Antwort auf die Frage, wie wir in die heutige Situation überhaupt geraten sind, ist ein Beitrag, den insbesondere kritische Perspektive wie die in den Geisteswissenschaften leisten können. Haben wir dazu die Zeit? Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen es trotzdem tun. Was die Klimakrise betrifft, scheitert die Imagination an mehreren Stellen. Als ich begann, mir die wissenschaftlichen Bilder vom Klimawandel seit den ersten Klimaberichten anzuschauen, stieß ich bald auf einen großen Widerspruch. Das war im Jahr 2008. Auch wenn diese Bilder, auch damals ja bereits schon lange, von Temperaturanstiegen und Meereisrückgang alles zu zeigen scheinen, was wir über die Klimazukunft wissen können, sprengen sie dennoch unsere Vorstellungskraft. Also wir können diese Kurven noch so lange anschauen, da klafft eine Lücke. Die farbigen Kurven übersteigen unser Imaginationsvermögen. Sie sind als Ereignis zu groß und zu maßlos, global oft, um erfasst und begriffen zu werden. Auch in den erfolgreichsten Bildern, die uns den Wandel des Klimas besonders eindrucksvoll zeigen, wie in den letzten Jahren die berühmten Climate Stripes, klafft eine Lücke, tut sich ein Abgrund auf. Die Botschaft ist auch so identitätserschütternd, dass sie in ihrer überbordenden Bedeutung bedeutungslos bleibt. Und zudem sind wir selbst die Hand, die uns in Richtung des Abgrunds schiebt. Die Natur, die wir in diesen Bildern erkennen, ist nicht mehr erhaben. Das war ja mal ein wichtiges Wort, um über Naturerlebnisse zu sprechen, angesichts einer übermächtigen Natur, sondern überschwellig. Mit diesem Wort beschrieb der Philosoph Günther Anders den Zustand, in dem menschengemachte Ereignisse jenseits der Grenzen liegen, die sich fühlen lassen, als Pendant zum Unterschwelligen. Das Überschwellige hat sich gegenwärtig mit zahlreichen Ereignissen und neuen Rekordwerten verbunden. Es geht einher mit der neuen Normalität der Anomalie. Dies gilt nicht nur für die abstrakten Bilder, sondern auch für die Bilder der Klimawandelfolgen, wie Fluten oder Waldbrände von monströsem Ausmaß, die inzwischen jede in ihrem Kopf mit sich trägt. Wenn wir diese Bilder immer wieder sehen, werden sie zudem transparent. Wir stumpfen ab und schauen durch sie hindurch. Irgendwann erreichen sie uns weder visuell noch mental. Sie werden, wie die Climate Stripes, zu einem Logo oder zu einem Emblem, das sich dann auf Tassen drucken lässt, was bei den Climate Stripes ganz viel getan wurde und zu dem es inzwischen sogar Stricksets für Schals aus Wolle gibt. Stellen wir uns vor, die meisten Staaten der Erde schalten in den kommenden 5 Jahren ihre fossilen Technologien ab und werden klimaneutral. Zudem gelangen die Technologien, die CO2 in großem Stil wieder aus der Luft entnehmen, dank immenser Förderung und internationaler Zusammenarbeit zur Marktreife. Auf diese Weise gelingt es, Hunderte von Gigatonnen CO2 und andere Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Deutschland schafft außerdem Einsparungen, weil nicht mehr Konzerne, sondern die Gemeinden selbst Windkrafträder und Solarpanels besitzen, also ihren eigenen Strom vor Ort erzeugen. Eingespart wird auch, weil der öffentliche Verkehr inzwischen so gut organisiert ist, dass Autos unattraktiv geworden sind. Gegen die Erhitzung sind Straßen und Dächer in vielen Städten inzwischen weiß bemalt. Außerdem wurde viel Teer auf diesen Straßen und Plätzen durch Grün ersetzt. Die Städte sind im Sommer nicht nur kühler, sondern es wird auch mehr Regenwasser gesammelt. Die Farbe des Himmels wiederum ist seit ein paar Jahren phasenweise etwas milchig. Denn immer wieder initiiert die EU mittels Ballons große Mengen von Partikeln in die Atmosphäre, die die Sonneneinstrahlung reduzieren. Dafür sind die Sonnenuntergänge durch die Reflexion der Staubnebel jetzt glutrot und prachtvoll. An derartigen Szenen lässt sich prüfen, welche Erzählungen für uns glaubhaft und plausibel sind oder welche komplett unrealistisch erscheinen, welche wir uns wünschen und welche uns mit Freude erfüllen oder auch mit Angst. Welchen Unterschied macht es, wie wir uns die Zukunft, die Transformationen und die Veränderungen unserer Welt erzählen? 2018 sprachen in Deutschland plötzlich alle über den Klimawandel. Das Thema war endlich ganz oben auf der Agenda, nicht nur auf den Wissenschaftsseiten von Zeitungen oder anlässlich einer neuen Klimakonferenz. Gleichzeitig wurde der Ruf nach neuen Narrativen in den letzten Jahren immer lauter. From Stories to Action. Gemeinden, Unternehmen, NGOs, Politiker und Politikerinnen, Kampagnenmachende und Werbeleute meinen, dass eine solche Erzählung endlich zur Umsetzung der Klimaziele führen würde. Wir wollen ein fossilfreies Leben innerhalb einer Generation ermöglichen. So lautet seit einigen Jahren der Text auf einer Serie von Werbetafeln der Firma Vattenfall an einem der meistbefahrenen U-Bahn-Gleise einer deutschen Großstadt. Die Bebilderung der Kampagne zeigt junge Menschen an einem deutschen Strand, grüne Energiewendelandschaften. Ein Energieunternehmen wirbt damit, sich selbst auf den Weg in eine fossilfreie Zukunft neu zu erfinden. Seine Werbestrategen und Strateginnen ersinnen eine Zukunftskampagne für ein fossilfreies Deutschland, als wären sie es, die das Bundesklimaschutzgesetz bewerben müssten, in dem genau dieses Ziel ja auch als Gesetz formuliert ist. Visionen für eine CO2-neutrale Welt werden derzeit eher in der Werbung, scheint mir, als in der Zivilgesellschaft oder der Politik entworfen. An dieser Art der Werbung zeigt sich aber auch, Ausgangssituation und Ziele werden klar benannt. Allein der Weg dorthin bleibt vage und offen. Narrative besitzen Macht. Sie machen Politik. Denn es macht einen großen Unterschied, welche Erzählung, welches Narrativ gewählt wird. Die Weltuntergangserzählung folgt einem anderen Narrativ als die Erzählung technischer Lösungen oder grünen Wachstums. In Kriegszeiten sind Narrative Teil von Desinformation, Propaganda und Mobilmachung. Weil Begriffe wie Narrativ, Mindset, Storytelling und Framing seit einigen Jahren als Buzzwords allgegenwärtig sind, erachte ich es als essentiell, zunächst zu fragen, was Erzählungen leisten können und was eigentlich ihre Grenzen sind, aber auch, wann sie problematisch werden. Sonst werden diese Begriffe zu einem leeren Zentrum, das sich mit ganz unterschiedlichen Erwartungen füllen lässt. Wer beginnt, über Narrative nachzudenken, merkt aber auch, dass plötzlich alles, fast alles, was wir über den Klimawandel kommunizieren, zu einem Narrativ wird oder zumindest Teil eines solchen ist. Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, warum der Begriff des Narrativs aktuell eine solche Konjunktur hat, was für Hoffnungen, Deutungen und Erwartungen sich in diesem Wort eigentlich bündeln. Wenn seit einigen Jahren der Ruf nach neuen Erzählungen und Methoden des Storytelling, also des Geschichtenerzählens im Bereich der Klimawandelkommunikation, immer lauter wird, dann liegt dies an einem Dreiklang von Gründen. Erstens konnte die Erzähl- und Kognitionsforschung zeigen, wie sehr Menschen in Erzählungen denken. Geschichten sind eine der wichtigsten Formen, um sich die Wirklichkeit zu erschließen, um Themen in Form von sinnstiftenden Erzählungen zu begreifen. Erzählformate vermögen es, Neues oder auch Erlebtes in Kategorien zu bringen. Sie erklären aus der Vergangenheit, warum etwas so geworden ist, wie es ist, aber sie entwerfen gleichzeitig, was deshalb für die Zukunft erwartet werden kann. Jede Erzählung ist eine Suche nach Sinn und beeinflusst, wie wir die Welt wahrnehmen und deuten. Weil es zweitens die Gesellschaften bislang nicht geschafft haben, sich in Richtung einer CO2-Neutralität zu transformieren, da also das Wissen alleine nicht zu genug Handeln führt, hoffen viele Akteure und Akteurinnen, den Wandel über neue Narrative, also neue Sichten auf die Wirklichkeit anzuregen, vom Erzählen zum Handeln. Denn Handlungen sind oft durch Erzählungen und Bilder geleitet. Dabei kommt zum Tragen, dass Narrative immer bestimmte Gefühle und Werturteile transportieren, also normativ wirken. Demokratien bauen auch auf Narrativen auf, weil sie den Wandel, und das ist die Erzählung, die wir ja jetzt suchen, nur mit großem Rückhalt in der Gesellschaft vorantreiben können. Die Narrative müssen dabei transparent in ihren Zielen sein, wie ihre Motive auch. Und dies unterscheidet sie von Narrativen im Kontext der sogenannten dunklen Propaganda, die ihre eigentlichen Ziele verschleiert und Narrative als Waffe nutzt. Wenn grundsätzlich gilt, dass Narrative unser Handeln prägen, gilt es, diesen Zusammenhang zu nutzen. Also zunächst das Denken zu verändern. Change your mind and the rest will follow. Die derzeitige hohe Konjunktur des Begriffs Narrativ steht meines Erachtens mithin für ein weit verbreitetes Vertrauen in die Macht von Narrativen, also Ideen in Form von Bildern und Worten. Wenn ich schon nicht die Macht habe, die Wirklichkeit direkt zu verändern, so verstehe ich den Ruf nach neuen Narrativen, kann ich diese Veränderung mit einer anderen Erzählung zumindest auf den Weg bringen. Nachhaltigkeit etwa könnte erreicht werden, indem positive Imaginationen von Zukunft geschaffen werden. Also zum Beispiel, indem nicht über Verzicht, sondern über ein besseres, ein einfacheres Leben und eine neue Gemeinschaft gesprochen wird. Im Fall der globalen Erwärmung sollen deshalb drittens, ich bin jetzt immer noch bei den Gründen der Konjunktur von Narrativen, nicht mehr Katastrophengeschichten erzählt werden, die ohnmächtig machen. Dazu gibt es sehr viel Forschung, sondern positive und konstruktive Geschichten, die motivieren und ermächtigen, anstatt zu bremsen. Die globale Erwärmung soll in ein anderes Narrativ gefasst, neu erzählt werden. Derartige neue Geschichten werden zurzeit natürlich händeringend gesucht. Wer aber soll und kann diese Erzählungen erfinden? Lassen sie sich überhaupt erfinden? Im Moment sehe ich auch, dass sich zu den erzählenden Transformationsdesigner, Kommunikationsagenturen, Umweltkommunikatorinnen und viele andere machen. Was die Begriffe andeuten, beim Wunsch nach neuen, großen Narrativen muss jedem klar sein, dass diese immer mit Ideologien verschwimmen, da es um nicht weniger als neue Paradigmen und Normen für eine Gesellschaft geht. All diese Begriffe haben eine ganz große Schnittmenge. Um zu verstehen, wann Narrative zu Ideologien werden, hilft abermals die Erzähltheorie. Eine Erzählung setzt Ereignisse in Beziehung. Sie bringt Geschehenes in eine kausale oder chronologische Abfolge. Dies geschieht im Kleinen wie im Großen. Kulturelle Narrative, also übergeordnete Erzählungen, die lange herrschend sind, bestimmen, wie Menschen einer Gesellschaft über ein Thema denken und was sie fühlen, sind gewissermaßen die Grundannahmen, die Hintergrundannahmen unserer Kultur. Der französische Philosoph François Lyotard nannte sie Metanarrative oder Meistererzählungen. Als eine solche fasste er zum Beispiel die Vorstellung, Gott ist allmächtig. Und wir können heute natürlich Vorstellungen wie die Technik wird es lösen, es gibt immer Wachstum hier einsetzen. Dabei sind Metanarrative historisch wandelbar, und zwar sehr, und unterscheiden sich kulturell extrem. Welche Narrative als glaubwürdig oder aber als unrealistisch gelten, hat wiederum viel damit zu tun, wie etabliert und legitimiert eine Erzählung in einer Gesellschaft ist. Denn Erzählungen besitzen eine unterschiedliche Legitimität, je nachdem, wer sie erzählt. Und wenn Sie nochmal an meine Fantasie von Deutschland in 5 Jahren denken, können Sie hier genau gucken, was hat Sie hier eigentlich überzeugt und was fanden Sie ganz unrealistisch an meiner Erzählung und warum. Und da spüren wir eigentlich die Macht der Narrative und wie die uns im Griff haben. Deshalb gibt es innerhalb einer Gesellschaft immer verschiedene und sich widersprechende Narrative und Gegennarrative, Hegemonien und Gegenhegemonien. Auch die Erzählung vom Klimawandel gliedert sich in Metanarrative. Die beiden herrschenden Narrative, so wie ich sie für unsere Gesellschaft sehe, für die Industriegesellschaften, mit denen auch die deutsche Gesellschaft derzeit den menschengemachten Klimawandel erzählt, sind die vom Weltuntergang und vom technologischen Fortschritt. Also Narrative des christlichen Glaubens und der Moderne, wobei diese ja ineinander greifen. Wird die Klimawandel-Meta-Erzählung im Weltuntergangsnarrativ gefasst, dann ist es bedeutsam, dass sie ihre eigene Bedingung vernichtet. Denn mit der Welt, also wenn wir einen Weltuntergang erzählen, dann verschwindet auch die Geschichte. Das gleichzeitige Ende der Welt und der sich auf ihr abspielenden Geschichten, also darum geht es, und da gibt es einen Cartoon, der das deutlich macht, indem man eine versunkene Insel im Meer sieht. Und auf dem Cartoon sieht man eine Palme sowie die obere Hälfte einer versunkenen Sprechblase, die ragen noch aus dem Wasser. Und kommentiert ist dieses Bild, dieser Cartoon mit dem Satz, wie sich der Klimawandel auf Mensch auf einsamer Insel Cartoons auswirken wird. Beim globalen Klimawandel geht nicht nur eine kleine, lokale Welt verloren, sondern die Bedingung aller Geschichten. Die Glaubwürdigkeit von Narrativen hat aber auch damit zu tun, wie die verschiedenen Ebenen einer Geschichte ineinandergreifen. Der Weg zum Ziel bedarf Selbstmittel, die in sich die Logik und Werte des angestrebten Ziels bergen. Das schreiben die Macher und Macherinnen vom Zentrum für Realutopien, Reinventing Society, zur Pfadharmonie. Diese Harmonie ist nicht gegeben, schreiben sie, wenn das Ziel die radikale Reduktion von Treibhausgasen ist, aber der Weg dorthin diesem Ziel zuwiderläuft. Oder wenn er zu vage bleibt. Also auch dann glauben wir schon nicht an Geschichten. Diese Anforderung an Narrative ist an den Ideen des Transformationsdesigns ausgerichtet, einer Designbewegung, die Transformation als sozialen Prozess gestalten möchte. Aus dem bislang Gesagten folgt, dass neue Narrative nicht auf dem Reißbrett, also from scratch, ausgeheckt und frei erfunden werden können. Und stattdessen können sich Metanarrative wie Gegennarrative nie unabhängig vom Rahmen der bereits bestehenden Erzählweisen einer Gesellschaft entwickeln und entfalten. Und auf Basis dieser Überlegungen können wir die Metanarrative für die menschengemachte Erderwärmung noch einmal genauer unterscheiden. 2 besonders einflussreiche Narrative sind die folgenden. Die Menschen, Gegner, verwandeln die ehemals intakte Erde, Ausgangssituation, durch ihr ausbeuterisches Verhalten in eine ausgebeutete und ökologisch zerstörte Erde, Endsituation. Oder die Menschen, Retter, werden Technologien finden, welche die Zerstörungen, Ausgangssituation, aufhält und die Welt sogar in eine grünere, Endsituation, transformiert. Andere dem Technikoptimismus und dem Untergang unter- und nebengeordnete Narrative gibt es natürlich auch und die werden viel weniger erzählt. Das sind zum Beispiel Narrative vom Wohl, von der Gesundheit, von Solidarität, von Kooperation. Auch das Ziel einer umfassenden Renaturierung kommt selten vor, die Stärkung von Resilienz oder auch die Idee von Natur als etwas Heiligem. Ich hatte schon erwähnt, dass ich mich mit den wissenschaftlichen Bildern des Klimawandels stark auseinandergesetzt habe. Und ich möchte die Frage der Erzählung nun auf ein Bild dieser Kategorie anwenden, nämlich auch Daten erzählen Geschichten. Und dies gilt nicht zuletzt für die meisten Kurven und Karten aus den Berichten des Weltklimarats. Und ich rede jetzt von den Daten und Kurven, die in der typischen Signatur des Anstiegs verlaufen. Wenn ich mir insbesondere die Kurven anschaue, eben die den Anstieg von Emissionen, Temperaturen oder auch des Artensterbens für die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte verzeichnen, beschreiben ihre rapiden Steigungen oder Abfälle eine Geschichte mit der Signatur des exponentiellen Wachstums. Auch sie erfüllen die Minimalanforderungen an eine Erzählung, denn sie enthalten eine Ausgangssituation, einen Wandel und Endsituationen, mögliche Endsituationen, aber auch Akteure und mitunter auch Helden und Gegner. Und das Interessante ist ja, dass diese Kurven auch in die Zukunft erzählen. Mögliche Zukünfte. Wir brauchen hier den Plural. Zudem beschreiben die Datenkurven oft globale Entwicklungen. Welche Geschichte erscheint hier? Bereits mit den abstraktesten Kurven verknüpft sich oft eine Erzählung, die seit der griechischen Poetik Tragödie heißt. Durch die CO2-intensive Lebensweise drohen verheerende Katastrophen, die wie biblische Plagen erscheinen. Die Katharsis erfolgt in Gestalt technischer Lösungen, die den Untergang der Helden aufhalten sollen. Das lese ich aus dieser Kurve. Diese Erzählung können wir in den Kurven eben ablesen. Die Handlung folgt einer ansteigenden roten Kurve, die nach der erwünschten Klimax, also der jeweiligen Gegenwart, rapide abfällt. Das heldische Moment der Umkehr, das retardierende Moment in dieser Tragödie, wird bei jeder Klimakonferenz zum Beispiel neu gesetzt. Die Ankündigung der Umkehr verzögert den heldischen Moment jedoch, denn sie besteht ja im immer neuen Versprechen, dass nun, endlich, beim nächsten Klimagipfel, der Weg in Richtung Umkehr eingeschlagen werde. Indes die CO2-Kurven flachen nicht ab, der Scheitelpunkt bewegt sich Jahr für Jahr weiter auf der roten Kurve und in eine katastrophische Zukunft. Die Storyline ist so klar wie der Gang der Kurven. Auch das Ziel, Bruch mit der Aufwärtstendenz, ist unstrittig. Um die Maßnahmen jedoch, wie dieses Ziel erreicht werden soll, wird heftig gestritten. Welche Vorstellungen von Zukunft, vom Gang der Welt und der Menschheit verknüpfen sich mit derartigen Kurven kulturell, habe ich mich gefragt, wenn sie denn den wissenschaftlichen Kontext verlassen? Und diese Bilder haben den Kontext schon lange verlassen, weswegen ich sie mir als politische Bilder angeschaut habe. Mit kulturwissenschaftlichem Blick würde ich sagen, dass die Vorstellungen auch hier wieder nicht beliebig sind. Wie bei den farbigen Klecksen von einem Rorschach-Test, das sind diese bunten Faltbilder mit Wasserfarben zur Psychodiagnose, in die wir Bilder hineinsehen, die bereits in uns vorhanden sind, setzen auch die Klimakarten und Kurven in den Köpfen der Rezipienten und Rezipientinnen bestimmte Bilder frei, aller Abstraktion zum Trotz. Bilder aus dem kulturellen Gedächtnis schießen ein, lagern sich in die Schichten oder über die roten Karten der ansteigenden Kurven. Für viele sind es die Bilder der biblischen Apokalypse, und da drin sind wir so besonders geübt, einer höllischen Heißzeit oder einer Welt ohne Menschen, also die kulturell überlieferten Mythen, denen auch Nicht-Bibelkundige übrigens in zahlreichen Erzählungen und Katastrophenfilmen ja begegnen. Also die werden ja weitergeschrieben, auch jenseits der Kontexte von Religion. Gleichermaßen wichtig für den Erfolg neuer Narrative ist es jedoch, die Zeichen zu sehen, dass der Wandel tatsächlich einsetzt. Und da kommen wir auch wieder bei der Frage an, wie hängen eigentlich die Narrative und die Realität zusammen, ne? Und wenn wir sehen wollen, wie sich eigentlich die Welt, die Wirklichkeit bereits verändert, können das natürlich auch wieder Zahlen sein, wie sie zum Beispiel auf diesen Zählstellen für Fahrrädern inzwischen in Städten täglich für alle erworben werden, die vorbeifahren. Und die zeigen, wie normal das Radfahren in einer Stadt geworden ist. Das kann aber auch der Ausbau von verkehrsberuhigten, begrünten Straßen oder Radwegen sein. Also das könnten Zeichen des Wandels sein. Der verdeutlicht, dass die Verkehrswende kommt, denn Neuausbau von Autobahnen ist eher kein Zeichen von Wandel. Noch besser wäre es natürlich, wenn die CO2-Emissionen tatsächlich rapide abflachen würden. Eine Vielzahl solcher Signale wäre hier wichtig, denn ohne ein solches Feedback aus der Realität erstarren vielleicht die Visionen zu leeren Versprechungen, die den Glauben an den Wandel und an diese Geschichten und so letztlich die Taten bremsen. Die wichtigste Erkenntnis für mich bei meiner Beschäftigung mit der Geschichte der Zukunft war, Narrative entstehen niemals aus dem Nichts. Ich glaube, das habe ich inzwischen verdeutlicht, können also nicht vollkommen frei designt werden. Deshalb gleicht der Blick in die Zukunft oftmals einem Blick zurück. Die Erzählungen basieren immer auf den kulturellen Handlungs- und Denkmustern der Gesellschaft, in der sie entstehen. Zugleich tragen Erzählungen erst die Konstruktion und Entstehung von diesen Mustern bei. Symbolische Deutungen durch Narrative und die Wirklichkeit sind so vielfältig miteinander verwoben. Denn an dieser Stelle gilt es sich zu vergegenwärtigen, wie sich Menschen überhaupt Zukünfte vorstellen können, von welchen Bildern und Geschichten eigentlich Inspiration zu erwarten ist. Zukunftsvorstellungen sind immer von der Geschichte und von kulturell tief verwurzelten Weltsichten und Mythen geprägt. Die Moderne etwa vom Glauben an Wachstum, Fortschritt und individuelle Freiheit. Die Geschichte der Zukunftsvorstellungen hat gezeigt, etwas komplett Neues lässt sich gar nicht denken, da die Zukunft immer aus Erfahrungen und Erzählungen der Vergangenheit gestaltet ist. Und das klingt natürlich für Visionssuchende zunächst nach einer schlechten Nachricht, wenn es doch in Anbetracht ökologischer Krisen darum geht, etwas neu zu denken. Umso wichtiger ist es, diese Kräfte, würde ich eben sagen, aus der Vergangenheit zu erkennen, welche die heutigen Zukunftsvorstellungen fest im Griff haben. Und das würde ich mir für alle Narrativwerkstätten wünschen. Lernen Sie aus alten Narrativen, um diese überhaupt verlernen und neu denken zu können. Wer sich damit befasst, woher unsere Zukunftsvorstellungen und Bilder kommen, kann diese kritisch hinterfragen und auf diese Weise veraltete und auch unangemessene Vorstellungen aufbrechen. Was folgt aus der Kritik der Narrative für die Krise der Imagination? Das Denken über den Klimawandel ist festgefahren und erstarrt. Die Bilder sind gleichsam durchsichtig geworden. Die Geschichten sind so bekannt, dass viele weder an sie glauben, noch emotional von ihnen noch berührt werden. Um die fixen Erzählungen aufzubrechen und zu verflüssigen, plädiere ich dafür, alle Perspektiven und Ideen auf den Tisch zu legen, um auszuwählen, ausschneiden und rekombinieren zu können, was weiterhin gewollt ist und was nicht. Dabei braucht es auch die schlechten und die veralteten Narrative und Bilder, weil wir erst von deren Unzulänglichkeiten ausgehend neue Bilder entwickeln können. Und wenn es gelingt, die erstarrten Leitbilder in Bewegung zu versetzen und andere, auch durchaus kleinteilige und lokale Visionen zu entwickeln, kann das helfen, das Denken zu verändern. Weil erst ein neues Denken über die alten Bilder bringt neue Bilder hervor, die wiederum neue Gedanken ermöglichen. Ich hatte den Vortrag mit der Beobachtung begonnen, dass es trotz der vielen Worte, die wir über den Klimawandel machen, auch immer wieder ein Verstummen gibt. Und hier würde ich sagen, wir brauchen eben mehr Imaginationen von sehr vielen unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen, und die müssen auch zur Kenntnis genommen werden, um auch in anderer Weise über die Klimakrise zu sprechen, in vielfältigerer Weise. Denn es kann für uns unsere sehr uneinheitlichen Gesellschaften auch nicht das eine Bild, die eine Erzählung geben, die dann wirksam alle Probleme löst. Es gibt kein Bild, hinter dem sich alle versammeln könnten, wie wir es vor allem aus den großen Religionen kennen, auch wenn derartige Bilder es vermögen, besonders viele Menschen hinter einer Idee zu vereinen. Doch so wie es nicht ratsam ist, auf die eine technische Lösung zu hoffen, muss es auch viele Bilder mit vielen Lösungen von ganz unterschiedlichen Akteurinnen und Akteurinnen geben. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn Bilder nur zu symbolischen Lösungen werden, wenn sie in rein visueller Weise, wie in der Werbung, die Heilung versprechen, wenn wir uns also schöne Bilder von einer Welt machen, die nie Wirklichkeit wird. Und da sehe ich uns eigentlich im Moment. Denken, fühlen und sprechen und imaginieren sind miteinander verbundene Aktivitäten, die sich wechselseitig beginnen. Und es ist von größter Wichtigkeit, vielfältiger über das Thema Klimawandel zu reden, zu imaginieren und nachzudenken und dabei auch die Gefühle ernst zu nehmen. Das kann bedeuten, ganz andere Gespräche als bisher zu führen, an anderen Orten und mit anderen Teilnehmenden. Es bedeutet auch, Menschen zuzuhören, die außerhalb der westlichen Metanarrative stehen und auf diese Weise neue Perspektive zu erlangen. Und es ist zentral, über den Klimawandel nicht mehr alleine als wissenschaftlichen Zusammenhang zu sprechen, sondern diesen ebenso als gefühlte und erlebte Realität zu thematisieren, die dann ganz unterschiedlich sein kann. Und abschließend möchte ich hier auch die Rolle nochmal von Literatur und Kunst thematisieren, weil ich würde sagen, auch wenn die Kultur und die Kunst nicht der Raum für Problemlösungen ist, weil Künstler, Kunstschaffende viel zu schlecht bezahlt sind und viel zu wenig an Hebeln der Macht sitzen. Also die sind ja nie an den Tischen, über die wir reden, wo dann die politischen Entscheidungen getroffen werden. Sind sie dennoch der Raum, in dem natürlich neue Vorstellungen eingeübt, erprobt werden können, in dem auch wir letztendlich unser Denken, die erstarrten Narrative verflüssigen können. Und insofern bin ich gerade sehr gespannt auf die vielen Bücher, die zurzeit geschrieben werden, aber auch Kunstwerke und Theaterstücke, die auch versuchen, aus den gewohnten Narrativen rauszukommen.
wie wir von der Klimakrise erzählen können, ohne zu verstummen. Vom Kölner Kongress hörten Sie den Vortrag der Potsdamer Bildwissenschaftlerin Birgit Schneider.